Der Herr hat uns einen neuen Tag der Gnade geschenkt, hat uns die Möglichkeit gegeben, auch in sein Haus wiederum zu kommen. Und er ladet uns nicht nur ein, sondern er möchte uns auch etwas bieten. Heute Morgen wiederum, ja, sein Wort, eine Ausrichtung für unser praktisches Leben. Wir haben letzten Sonntag gesehen, wie Satan, ja, den Gott als Engel auch geschaffen hat, wie er sich gegen Gott aufgelehnt auch hat und wie er das erste Ehepaar Adam und Eva zur Sünde auch verführt hat. Und wir haben da betrachtet, dass die Sünde ihren Anfang mit dem Zweifel nimmt, den Satan ganz geschickt auch gesät hat. Und dann geht das ganz auch über in eine innere Auflehnung, Unzufriedenheit und endet mit der Ablehnung auch des Willen Gottes. Und das Ziel des Ganzen, was Satan damals so geschickt auch eingefädelt hat, das war Eva und das erste Ehepaar aus der Abhängigkeit von Gott herauszuführen. Und wir haben dann diese Definition auch festgelegt. Sünde ist die innere Ablehnung des Willen Gottes mit dem Anspruch auf Unabhängigkeit. Und wir haben auch betrachtet, dass die Sünde nicht nur dann geschieht, wenn sie tatsächlich in die Tat umgesetzt ist, sondern es geschieht schon viel, viel früher, und zwar in dem Moment, wo der Mensch in dem Herzen bereits dem Ganzen zustimmt. Und wir wissen ja, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt auch haben. Und das merken wir nicht nur in dem Erwachsenenalter, dass sich das Ganze offenbart in dem Leben eines Menschen, sondern wir merken es schon auch an den Kindern. Das heißt, sobald das Kind wirklich unterscheiden auch lernt, was gut, was böse ist, und es dann vor der Entscheidung auch steht, das eine auszusuchen oder auch das andere, so merken wir, dass ja schon in den Kindern diese Neigung drin ist zu dem Schlechten, zu dem Bösen. Und darum ist es nur folgerichtig, ja, dass wir es wirklich anerkennen müssen, Gottes Wort hat an dieser Stelle wie immer auch Recht. Und so können wir sagen, die Sünde ist zwar zu den Menschen hindurchgedrungen, aber Gott bemüht sich ja um den Menschen. Und so können wir sagen, ist das ganze Leben dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Gott als auch Satan um das Herz des Menschen in gewisser Weise auch ringen. Es ist ein Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Ein Kampf, den wir mit unseren Augen nicht sehen, der aber tatsächlich jeden Tag aufs Neue auch stattfindet. Und ich habe das Thema für die heutige Ansprache überschrieben mit dem Gedanken, die Einfallstore deines Herzens. Und wir wollen uns zuerst mit dem Herz beschäftigen. Das Herz, es ist ja ein menschliches Organ, was jeder von uns hat. Wir kennen es ganz gut, dass es ja, ja, kann man sagen so, das ist der Motor, das ist die Pumpe, die Gott uns gegeben hat, die immer wiederum ja das ganze Blut auch in unserem Körper auch zirkulieren auch lässt. Wenn wir von dem Herzen sprechen, so ist es vielfach auch sprichwörtlich, umgangssprachlich, aber auch so wie die Bibel es uns beibringt, es ist sozusagen der Kern der Sache. Es ist der Mittelpunkt, es ist das Wesentliche. Wir können sagen, das ist das Wichtigste. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, so ist das Ende des Menschen auch gekommen. Das Herz, er ist sozusagen der Träger auch des Lebens. Das Herz verkörpert sozusagen auch den ganzen Menschen, können wir so sagen, ja, im übertragenen Sinne. Und an dieser Stelle lässt uns die Bibel einige Aussagen auch sehr klar auch mitteilen, dass das Herz des Menschen, es ist böse, es ist abtrünnig, es ist ungehorsam und es ist auch selbstsüchtig. Ich habe uns zwei Bibelstellen mitgebracht, zum einen in Jeremia 7, Vers 24. Aber sie wollten nicht gehorchen und nicht einmal zuhören, sondern folgten ihrem eigenen Rat und dem Starrsinn ihres bösen Herzens und gingen zurück und nicht nach vorn. Gott hat mit seinem Volk Israel einen Plan, einen Gedanke gehabt, aber hier wird das so schön auf den Punkt gebracht, das Herz, ja? Das Herz, der Starrsinn ihres bösen Herzens war da. Und die zweite Schriftstelle, die uns aus dem Neuen Testament auch sehr geläufig ist, wo die Menschen auch, ja, auch eine Erklärung gewisserweise finden wollten, gesucht haben für die Unreinigkeit. Und da Jesus lenkt die Gedanken der Menschen von den äußeren Dingen ab und sagt, all das Äußere verunreinigt den Menschen nicht. Und dann zitiert er auch diesen Vers, Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Und weil eben das Herz, ja, das Zentrum, der Kern des Menschen auch ausmacht. Und darum lehrt auch Gottes Wort, dass hier wirklich eine Herzensumwandlung bei den Menschen stattfinden auch muss. Also, Gott zielt in seiner Arbeit mit dem Menschen wirklich auf das Herz des Menschen auch ab. Und jetzt aber dieser Gedanke, die Einfallstore deines Herzens. Also es findet dieser Kampf um dein Herz, um mein Herz jeden Tag aufs Neue auch statt. Aber was sind jetzt nun die Einfallstore zu dem Herzen? Ich möchte uns ein Bild weitergeben. Wir kennen, dass früher die Städte so gebaut waren, dass um die Häuser herum eine starke Mauer gebaut wurde. Und natürlich um die Stadt herum, dass man da auch ein- und ausgehen kann, hat man eben auch Tore eingerichtet. Ich habe uns mal ein Bild symbolisch jetzt einfach mitgebracht. Eine Öffnung in einer Mauer, wo eben auch Tore da sind. Und diese Tore, die haben natürlich auch die Funktion, dass sie geöffnet mal werden müssen, aber dass sie auch geschlossen auch werden. Und dieses Einfallstor, dieser Durchgang, wir können es so sagen, es ist ein Bereich, durch den man durchgeht und man möchte ja ein bestimmtes Ziel erreichen. Man kommt von auswärts in die Stadt rein und man geht durch dieses Tor durch und man möchte ja zu dem eigenen Haus kommen oder man möchte zum Markt gehen und eben die Ware auch dort verkaufen. Also ist das Einfallstor sozusagen dieser Durchgangsbereich, aber das ist ja nur der Durchgang. Eigentlich hat man ein ganz anderes Ziel, ja? Man möchte entweder nach Hause gehen oder etwas anderes auch ausrichten. Ich denke, in unserer Zeit, alle, die wir mit Computern auch zu tun haben, ist auch der Begriff der Hacker wahrscheinlich schon, ja, haben wir es gehört, bekannt auch geworden. Und zwar sind es Menschen, die eben Sicherheitslücken in einem System ganz gezielt auch ausnutzen. Und die machen es nicht einfach so, sondern sie wollen ja etwas bewirken. In der Regel ist es so, dass sie entweder das Programm, das ganze System irgendwie lahmlegen wollen oder, was auch hier und da wirklich auch geschieht, ja, das Programm, es ist eben außer Gefecht gesetzt und dann tut man sogar erpressen, jetzt die Person oder sogar Firmen, dass sie gewisses Geld bezahlen müssen, dass dann sozusagen alles wieder bereinigt wird und man wieder das Programm oder das System auch bedienen kann. Das ist heutzutage Alltag. Ja? Und jetzt merken wir, so dieses Bild, was wir jetzt sehen, das ist ja in unserem Verständnis ja schon völlig veraltet. Ja? Wir haben heutzutage auch ganz andere Bilder, die aber genau das Gleiche im Prinzip auch zum Ausdruck bringen. Und wisst ihr, diese Tore, die dienen ja dazu, dass sie mal geschlossen werden und mal auch geöffnet auch werden. Und ich kann nur eine Erfahrung jetzt aus meinem beruflichen Leben auch sagen, jede Firma ist natürlich darauf bedacht, dass man eben keine Sicherheitslücken hat. Man prüft immer wieder, ja, so hat man für alles vorgesorgt, passt soweit alles. Die Sache ist nur die, dass sich auch die Menschen, die einem schaden wollen, die Hacker, die bleiben ja nicht auf einem gewissen Wissensstand stehen, sondern die entwickeln sich ja auch immer weiter. Ja? Das heißt, man ist wirklich jeden Tag darauf bedacht, zu überprüfen. Gibt es irgendeine neue Möglichkeit, die wieder ersonnen wurde, um in unser System auch einzugreifen? Und manchmal scheint es so, ja, da ist schon Monate, Jahre überhaupt nichts passiert und da ist so eine gewisse, ich will nicht sagen Gleichgültigkeit, aber doch eine gewisse Sorglosigkeit da. So, wir haben unser Programm und das passt soweit alles. Und ich kann mich noch so gut an einen Tag erinnern, als ich dann zur Arbeit kam und auf einmal da die helle Aufregung da ist. Man ist tatsächlich zu uns eingedrungen. Und das ist schon etwas, das macht etwas mit einem. Ja? Du warst völlig überzeugt, dass sozusagen dein Haus, dein System ganz, ganz sicher ist. Und man merkt auf einmal, oh, jemand hat geschafft, hier doch reinzukommen. Und es ist ja tatsächlich so, dass nur dieser Angriff uns tatsächlich beweist, ob die Sicherheit noch passt oder nicht. Ja? Wenn wir uns das nur irgendwie einbilden oder sagen, Mensch, der Stand vor ein paar Jahren reicht uns aus, das wird sich dann ziemlich schnell auch offenbaren. Nun wisst ihr schon, ich werde heute Morgen nicht über die IT, über Computerprogramme auch sprechen. Wir wollen uns persönlich fragen, wie arbeitet eigentlich Gott? Wie arbeitet aber auch Satan, dass sie eben ihren Kampf um das Herz des Menschen ja führen? Und genau um diese Durchgänge, um diese Einfallstore soll es auch heute Morgen auch gehen. Und wir wollen es zuerst von dem Natürlichen auch nehmen und hier mehr auf uns Menschen jetzt auch Bezug nehmen. Gott hat uns traditionell 5 Sinne gegeben. Das ist zum einen das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und auch das Tasten. Und das sind diese Sinne, über die sowohl Gott als auch Satan arbeiten, wo sie den Zugang bekommen, sozusagen zu unserem Inneren, zu unserem Herzen. Nun zum einen, mit unseren Augen sehen wir. Und was sehen unsere Augen? Unsere Augen sehen die wunderschönen Farben, die Gott geschaffen hat. Wir merken durch unsere Augen, wie sich ja die Jahreszeiten verändern. Wir merken aber auch gewisse Bewegungen. Ja, wenn sich etwas bewegt, dann können wir mit unseren Augen das Ganze irgendwie registrieren. Mit unseren Ohren, da hören wir, wir nehmen eben die Schallwellen auf. Das Ganze wird auch dann gewandelt in die Töne und über die Geräusche, die an uns herantreten, können wir sozusagen entweder die Sprache verstehen, ja, die an uns herantritt, oder dass wir irgendwelche andere Geräusche auch hören, die uns auf einmal aufschrecken lassen und wir merken, oh, ich muss hier vielleicht aufpassen, weil ein Auto entgegenkommt. Und das ist ja das große Thema schon seit einiger Zeit bei den Elektroautos. Man hört ihn nicht mehr so, ja? Sprich, das natürliche Geräusch von dem Motor ist nicht mehr da und darum werden künstliche Geräusche eingebaut, dass der Mensch in gewisser Weise gewarnt wird, wenn ein Auto auch entgegenkommt. Mit der Nase riechen wir. Wir nehmen die Gerüche auch wahr. Das heißt, wir können auch hier ja auch Nahrungsmittel riechen. Wir können auch hier durch die Nase unterscheiden. So ist es ein guter Geruch oder ist ein Geruch, der irgendwie vielleicht schädlich für uns persönlich auch ist. Und durch die Zunge schmecken wir. Das heißt, wir nehmen die Speise zu uns und wir können unterscheiden, ist es süß, ist es sauer, ist es bitter, ist es salzig. Wir können dadurch eben nicht nur die Speise zu uns nehmen, das Ganze genießen, sondern die Zunge ist uns auch dazu gegeben, auch zu unterscheiden. Und dann haben wir auch diesen Tastsinn, das heißt die Haut und andere auch Tastrezeptoren des Körpers. Da können wir eben auch tasten, ist etwas heiß, ist etwas kalt, ist vielleicht irgendwo Gefahr da, ja, dass ich irgendwie am Herd einen heißen Topf habe und drankomme und sofort schnellt ja die Hand zurück, ja, weil hier einfach Gefahr auch verbunden ist. So merken wir, dass Gott uns diese natürlichen Sinne gegeben hat, zum einen, dass wir natürlich mit unserer Umwelt kommunizieren können, dass wir unsere Umwelt richtig wahrnehmen können, aber das Ganze ist uns auch gegeben, um uns gewissermaßen auch zu warnen. Pass auf, da ist irgendwie Gefahr auch im Verzug. Und das Ganze werden wir jetzt natürlich auf das Geistliche auch übertragen und uns wirklich auch durch das Wort leiten lassen, was es uns praktisch auch im Alltag zu sagen hat. Wir lesen Matthäus 13, ab dem 13. Vers. Da sagt Herr Jesus so: Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, denn sehend sehen sie nicht und hörend hören sie nicht und verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt: Hörend werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Der Herr Jesus macht sozusagen eine Analyse des Menschen. Und ich weiß nicht, ob wir uns darüber schon Gedanken gemacht haben. Das hat sehr stark auch mit unserem Thema von letzter Woche auch zu tun. Gott hat den Menschen dazu geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Und das erste Ehepaar hat es doch im Garten Eden auch getan. Dazu waren die Menschen da, die Krönung seiner Schöpfung. Gott hat all das drumherum, die Erde vorbereitet, damit der Mensch hier auch leben kann. Und was passiert jetzt? Der Satan, der durch die Schlange an das erste Ehepaar herantritt und er verführt ja, das erste Ehepaar zur Sünde. Die Sünde, haben wir betrachtet, geht zu allen Menschen hindurch. Und somit können wir sagen, hat doch Satan irgendwie so in diesem Kampf jetzt gewonnen, oder nicht? Also ich finde die Sache sehr, sehr unfair, muss ich sagen, insofern. Wir müssen uns so vorstellen, Gott schafft ein Geschöpf. Und das Geschöpf sozusagen von klein auf will von ihrem Schöpfer nichts wissen. Können wir so sagen, weil sie durch die Sünde getrennt sind. Ja? Gott und der Mensch, das ist sozusagen immer dieser Kampf. Und das Böse, es wohnt ja schon in dem Herzen drin. Darum hat doch der Satan sozusagen diesen riesengroßen Vorteil, will ich es mal so sagen. Er muss nur über die Sinne des Menschen einfach weiter fortfahren. Das heißt, der Mensch an sich, er ist schon sozusagen ein Glied seines Reiches. Und Gottes Wort sagt, wir müssen ja wiedergeboren werden, wir müssen neu geboren werden, dass wir aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes auch kommen. Und wenn wir so rational betrachten, dann müssen wir sagen, für Satan ist das eigentlich etwas Leichtes. Wir sind sozusagen von klein auf schon unter seiner Kontrolle in gewisser Weise, weil wir dieses rebellische, dieses auflehnende Herz haben. Und Satan benutzt all diese Sinne des Menschen, so um den Menschen eben in dieser Stellung eben auch zu behalten. Und darum sagt auch der Herr Jesus hier, das Herz dieses Volkes, es ist verstockt. Sie sehen und sehen es doch nicht. Sie hören und hören es doch nicht. Ja? Es ist wie ein Nebel da. Und darum, meine Lieben, das muss uns auch ganz, ganz klar sein, geistliche Dinge, die müssen immer geistlich beurteilt werden. Und solange Menschen keine Wiedergeburt erlebt haben, keine Bekehrung erlebt haben, können sie geistliche Dinge nicht beurteilen. Sie können es einfach nicht. Sie können es auch nicht, wenn sie sozusagen mit den Eltern von klein auf zu den Gottesdiensten kommen, vielleicht gewisse Traditionen, gewisse Ordnungen auch erleben, aber wirklich mit dem Herzen beurteilen, ob etwas richtig oder falsch ist, das kann der Mensch nicht. Erst wenn sein Herz tatsächlich auch umgewandelt auch ist. Und da setzt genau das Evangelium Christi an, dass das Herz auch verwandelt werden soll. Als Johannes der Täufer etwas verunsichert wird, ob Christus wirklich der Messias ist. Und er schickt ja zwei seiner Jünger zu ihm und Herr Jesus, er gibt einfach diese Antwort und sagt ihm, weißt du, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Wirklich preis dem Herrn. Da, wo das Evangelium gepredigt wird, da fängt der Geist Gottes, der Heilige Geist, an dem Herzen des Menschen auch zu arbeiten. Und der Heilige Geist, er überführt den Menschen, und der Mensch muss von seiner Seite natürlich den Glauben aufbringen, und erst dann sozusagen, ja, wird der Blinde, wird er sehend, und der Taube, der wird auch hörend. Aber nun angenommen, meine Lieben, der Mensch hat sich von ganzem Herzen bekehrt. Er ist ein Kind Gottes, er möchte Gott von ganzem Herzen auch dienen. Jetzt ist er sozusagen in dem Reich des Lichtes. Gott arbeitet weiter über diese Sinne des Menschen, ja, über das Sehen, über das Hören, über das Riechen, wir kommen gleich noch dazu, über das Schmecken. Und der Mensch nimmt all das wirklich auch bereitwillig auf. Aber wird Satan aufhören, dass er von seiner Seite auch Einfluss nehmen möchte auf die Menschen? Er wird auch nicht aufhören. Er wird weiter versuchen, genau über die gleichen Kanäle, die der Mensch hat, wieder an das Herz des Menschen auch heranzutreten. Und darum ist es so wichtig für uns, meine Lieben, dass wir die Einfallstore, die Tore zu unserem Herzen, dass wir sie auch hier bewahren. Was geht hier rein? Das hat Auswirkungen, direkte Auswirkungen auch auf unser Herz. Und nun wenden wir uns auch den Versen, die uns in der Einleitung vorgelesen wurden. Da sprach der Herr zu Kain: Warum bist du zornig und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, erhebt er sich? Handelst du aber nicht recht, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Das ist genau der Punkt. Die Sünde, sie lauert, ja, vor der Tür. Sie hat Verlangen sozusagen nach uns. Sie hat Verlangen nach dem Herzen. Satan möchte wieder den Thron des Herzens besteigen. Und wir wissen, entweder herrscht auf diesem Herzensthron Gott oder es herrscht Satan. Und es muss für uns Bewusstsein, meine Lieben, dass dieser Kampf, er ist reell und dieser Kampf um unser Herz, er ist tagtäglich. Tagtäglich die gleiche Situation. Und das muss uns bewusst sein. Und wenn uns das schon mal bewusst ist, dann muss es uns auch klar sein, okay, wenn aber Satan schafft, durch die Einfallstore sozusagen das Herz, ja, zu verändern, zu beschädigen, von Gott abzubringen, welche Folgen hat es? Und das haben wir ja letzten Sonntag betrachtet. Ist die Sünde schlimm oder ist sie nicht schlimm? Die Sünde bringt den geistlichen Tod, die Trennung zwischen dem Menschen und Gott. Und das ist nicht nur ein, ein vorübergehender Zustand, sondern wenn er so bleibt, dann ist es ein Zustand, wenn wir von dieser Welt gehen, der ja in alle Ewigkeit andauern wird. Wir sind getrennt von Gott und von allem Guten, sind in der Finsternis in alle Ewigkeit auch. Und darum, wenn wir diese Konsequenzen bedenken, dann müssen wir sagen, dann ist es doch so wichtig, was geht durch die Einfallstore eigentlich zu meinem Herzen auch hinein. Nun wollen wir noch ein Detail betrachten. Was ist nun hier wichtig oder wer ist verantwortlich? Wer ist verantwortlich, was zu unserem Herzen durch die Einfallstore auch hereingeht? Wenn wir wieder das Bild dieser Stadt vor Augen auch haben, da waren ja diese Durchgänge, da waren diese Tore gewesen und damals war es üblich gewesen, dass Wächter da waren. Wächter hatten die Aufgabe, eben bei Nacht, ja, die haben Wache auch getragen, die haben die Aufgabe gehabt, die Tore auch zu bewachen, dass keiner eindringt sozusagen durch die Tore. Tagsüber waren die Tore offen, man konnte ein- und ausgehen, eben Handel treiben, rausgehen aus der Stadt, etwas anpflanzen. Aber der Wächter, der war auch tagsüber sozusagen auf der Lauer, nur waren die Tore eben nicht zu, sondern er war oben auf der Mauer und er hat immer geschaut, ja, raus von der Stadt weg, droht irgendeine Gefahr, die jetzt der Stadt Schaden zufügen konnte. Wir könnten jetzt einige Beispiele aus dem Alten Testament auch anführen. Das werde ich jetzt lassen, aber wenn der Wächter gesehen hat, da ist eine gewisse Gefahr im Anzug, dann hat er sofort gewarnt und die Tore hat man zugeschlossen. Geschlossen, damit eben die Bewohner geschützt auch werden. Und die Frage ist, wer ist dieser Wächter, wenn wir wieder auf das Geistliche übergehen? Der Wächter, es ist unser Gewissen. Das Gewissen hat Gott den Menschen gegeben, als sozusagen ein Mitwisser, können wir so sagen, der unabhängig von unserem Willen beurteilt, ob eine Sache gut oder ob sie schlecht auch ist. Hat der Mensch Unrecht getan, dann verklagt ihn das Gewissen, es macht ihm Vorwürfe, du hast hier nicht richtig gehandelt. Dazu hat Gott uns das Gewissen auch gegeben. Aber das Gewissen, das wird, ich sag mal, von klein auf geprägt, zum Beispiel durch die Erziehung. Das heißt, wir können das Gewissen in gewisser Weise prägen, dass es entweder so ausschlägt, also schon schneller ausschlägt, ja, wenn die Eltern sagen, mach das nicht, das ist nicht gut, dann weiß das Kind, okay, beim nächsten Mal kann ich das schon unterscheiden. Aber es gibt auch Eltern, die in ihrer Erziehung ja etwas freier sind, ja? Und für sie ist, was für die eine Eltern vielleicht ja schon nicht gut ist, da sagen die, bei mir hast du völlige Freiheit. Und darum ist es für das Kind völlig okay, auch Dinge zu tun, und das Gewissen klagt das Kind überhaupt auch nicht an. Und so öffnen wir sozusagen unsere Tore und da kann eingehen, ja? Je nachdem, wie das Gewissen bei uns auch geprägt auch ist. Das Gewissen ist geprägt von den Werten, die man uns vermittelt. Das ist nicht nur in der Familie, wenn wir rausgehen, dann in die Schule, im Studium, wenn wir unter den Menschen sind, dann werden uns Werte vermittelt. Und Menschen, die, nehmen wir mal an, die eben ja nicht die Bibel lesen, die haben auch gewisse Werte, ja? Wo man sagt, ja, den Menschen umbringen, das ist tatsächlich nicht gut, ja? Das werde ich wohl lieber nicht machen. Aber es gibt viele andere Dinge, wo sie überhaupt gar keine Hemmungen haben. Also die Gesellschaft tut auch in gewisser Weise uns miterziehen und so ändert sich sozusagen auch unser Gewissen. Aber wisst ihr, wenn Gott an dem Herzen des Menschen arbeitet, dann möchte er nicht nur das Herz sozusagen verändern, dass neues Leben da ist, sondern er möchte auch das Gewissen reinigen. Da haben wir eine wunderbare Schriftstelle, Hebräer 9, auch Vers 14. Da lesen wir, wie viel mehr wird das Blut des Christus, das sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Also Gott möchte, wenn er uns die Wiedergeburt gibt, neues Leben gibt, dann möchte er das Gewissen reinigen, wie das Herz rein ist, ja. Und jetzt kommt es aber darauf an, dass unser Gewissen nach dem Wort Gottes ausgerichtet ist. Und wenn das immer wiederum auch geschieht, durch das Lesen des Wortes Gottes, durch das Hören des Wortes Gottes, dann wird das Gewissen ausgerichtet sein auf dem Wort Gottes. Und dann werden wir eben all das, was jetzt durch diese Einfallstore zu unserem Herzen hindurchdringen möchte, werden wir auf Grundlage nicht mehr unserer Erziehung, unserer Prägung oder der Werte einer Gesellschaft unterscheiden, sondern wir werden alles sozusagen durch den Filter des Wortes Gottes auch durchlassen. Sind all die Einflüsse, denen ich jetzt ausgesetzt bin, sind die gut oder sind die schlecht? Das ist ganz wichtig für uns, ja, dass unser Gewissen nicht auf Traditionen aufbaut, sondern allein auf dem Wort Gottes. Das ist unser Maßstab, wo wir Dinge beurteilen, ist die Sache richtig oder ist die Sache nicht richtig. Jetzt wollen wir einfach sehen, wie Satan eben auch hier arbeitet, ja, über die Sinne des Menschen, wie er vorgeht. Wir haben ja schon letzte Woche gesehen, 1. Mose 3, Vers 6. Wie hat Satan wirklich den Zugang gefunden zu Eva? Er hat sie ja verunsichert, haben wir das alles betrachtet. Aber jetzt kommt noch ein Detail, was sehr wichtig ist. Und wir lesen, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und vor zwei Wochen haben wir die Sünde Achans betrachtet. Und hier haben wir genau das Gleiche. Josua 7, Vers 21, da sagt Achan, als er schon überführt wurde, als das Los ihn getroffen hat, dann gibt er selber die Erklärung und sagt, ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Schekel Silber und eine Stange Gold, 50 Schekel an Gewicht. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist in meinem Zelt in die Erde verscharrt und das Silber darunter. Merken wir, wie Satan über die Augen arbeitet. Er stellt es uns so dar, zuerst, dass es eine Lust ist. Ja? Dass es etwas ist, was uns irgendwie so im Inneren packt. Ja? Was irgendwie so die Lust anregt. Man schaut zuerst hin und dann macht es etwas mit uns. Und wie bei Achan wir sehen, er sah, danach hat es ihn gelüstet und erst dann hat er zugegriffen. Aber wisst ihr, die Sünde geschah nicht nur dann, als er es tatsächlich genommen hat, sondern in dem Moment, wo es ihn gelüstert hat, ja, und er innerlich dem zugestimmt hat und sagt, ja, das brauche ich. Das brauche ich. Und wenn hier auch ein Verbot ist, wenn ich das auch nicht machen darf, aber ich hole das mir. Und hier hat schon die Sünde eben stattgefunden. Und Satan arbeitet so, dass er Wünsche, ja, das ist etwas in unserem Inneren, er weckt über unsere Augen unsere Wünsche, er reizt uns sozusagen zu etwas und dann stimmen wir innerlich auch zu und erst später wird dann tatsächlich auch die Tat ausgeführt. Der Herr Jesus, er zeigt uns diesen Grundsatz in Matthäus 5, Vers 28 und er sagt so, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und hier müssen wir verstehen, hier geht es nicht um das Sehen, wir laufen ja durch die Welt und wir sehen Farben, wir sehen Formen, wir sehen eben, und das können wir, jeder hat einen eigenen Geschmack auch, ja, und wir können sagen, ja, die Person, sie sieht für mich schön aus, ja. Und das ist ja noch gar kein Problem hier. Aber in dem Moment, wo uns das anfängt zu begehren, ja, in dem Inneren des Herzens, fängt es an, etwas mit uns zu machen. Und wenn ich diesen Punkt überschreite und anfange zu begehren, dann ist es schon Sünde. Die Tat, sie ist noch gar nicht vollbracht. Aber in dem Herzen ist das Ganze schon geschehen. Und das ist jetzt, meine Lieben, genau der Punkt. Uns ist einerseits bewusst, wie Satan arbeitet, dass er jetzt über unsere Sinne geht. Wir wissen seine Absicht, dass er uns sozusagen den geistlichen Tod bringen möchte, wenn wir nur in unseren Gedanken schon dem Ganzen zustimmen. Und darum ist es so wichtig, meine Lieben, dass wir in unserer Zeit unsere Augen rein halten. Unsere Gesellschaft, unsere Zeit ist ja davon geprägt, wirklich, dass Satan, glaube ich, über diesen Bereich der Augen am meisten versucht, die Seele oder das Herz zu beschmutzen. Egal, wo wir hinschauen, ja, früher waren diese Dinge vielleicht in bestimmten Heften nur gewesen, die man extra da irgendwie kaufen musste. Man musste zuerst hingehen, Geld bezahlen, das hat man auch dann nicht bekommen, weil man jünger war. Heutzutage ist es überall so präsent. Überall präsent. Ob es in der Werbung ist, ob wir ins Internet reinschauen, über PC, über Smartphone. Das Ganze ist wirklich, wie man so sagt, ein Klick nur entfernt. Und hier entscheidet es sich. Genau hier entscheidet es sich. Wir können tatsächlich die Versuchung, die an uns herantritt, das ist ja noch keine Sünde. Aber dieses Innere, gereizt werden und dann dem zustimmen, das ist ja schon die Sünde. Und wie gehen wir tatsächlich hier um? Der eine wird sagen, ja, ich muss mir erstmal das genau angucken, ja? Genau alles analysieren und dann zu einem Ergebnis kommen, ja, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so gut. Wird das funktionieren? Das wird nicht funktionieren, meine Lieben. Hiob hat uns ein Vers mitgegeben und er sagt so, Hiob 31, Vers 1, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Wie sollte ich auf eine Jungfrau blicken? Er meint hier begehrlich blicken, ja? Hiob hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen. Und Bund bedeutet, dass man nicht gedankenlos, ja, irgendwie in den Tag hineinlebt, sondern man hat einen Bund geschlossen. Also man hat ja eine Entscheidung getroffen, ich möchte so oder so handeln. Und wisst ihr, die Bilder, die auf uns einströmen, die geschehen ja so schnell, wir können das gar nicht richtig kontrollieren. Ja? Die treten an uns heran, und dann entscheidet es sich schon. Der eine sagt, oh, ich blättere da mal durch und ich schaue mir das erstmal an. Und schon wird die Lust gereizt. Ja? Oder wir können den Bund schließen, dass wir sagen, mein Auge hat etwas registriert. Ja? Das sind manchmal wirklich Millisekunden. Aber Gott hat uns so wunderbar gemacht, dass wir auch schnell Entscheidungen treffen können. Und ich sage, ich möchte da überhaupt nicht hingucken. Ich habe einen Bund mit den Augen geschlossen. Ich schaue da überhaupt nicht hin. Ich muss da keine Doktorarbeit schreiben, um festzustellen, das ist tatsächlich falsch. Und meine Lieben, und hier ist die Gefahr, wo wir heutzutage spielen. Wo wir spielen, wo wir sagen, naja, das ist doch nicht so schlimm. Weil wir eben in dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft leben und sagen, das ist doch eigentlich völlig normal, ja, so. Und wir merken gar nicht, wie unser Herz in dem Sinne von Satan so nach und nach, ja, das Gewissen, es schlägt nicht mehr so aus und die Grenzen, sie werden verschoben Und irgendwann mal sitzt man dann in der Falle. Meine Lieben, es ist viel besser, viel effektiver, wenn wir wirklich unser Herz rein bewahren wollen, dass wir einen Bund schließen mit unseren Augen. Und dass wir dann sagen, wenn etwas herantritt, dann nicht hinschauen. Ganz einfach. Und uns wird nichts entgehen. Uns wird nichts entgehen, meine Lieben, wenn wir tatsächlich ein reines Herz bewahren wollen. Uns werden viele andere in dem Sinne, ja, Sachen entgehen, wo die Welt sich ergötzt. Das ist tatsächlich so, aber das brauchen wir doch nicht. Wir wollen unser Herz bewahren. Wisst ihr, Gott arbeitet aber auch über unsere Augen, und das ist so bemerkenswert, dass nicht nur Satan ja diese Kanäle benutzt, sondern Gott arbeitet auch über die Augen. Und da heißt es in 5. Mose 4, Vers 9, hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, damit du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und damit sie dein ganzes Leben lang nicht aus deinem Herzen kommen, und du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern berichten. Gott arbeitet auch über diese Schiene. Und er möchte die Erfahrungen, die der Mensch gemacht hat mit Gott, die wir wirklich gesehen haben, das sollen wir dann auch anderen Menschen, unseren Kindern auch berichten. Und es ist ja wirklich so, wenn wir etwas nur hören, ja, dann nehmen wir es nicht so auf. Aber wenn wir hören und sehen, dann können wir es besser aufnehmen. Stimmt das? Das ist doch so. Darum haben wir angefangen, eine Präsentation zu machen. Es soll gehört werden und es soll gelesen werden und es soll tief ins Herzen sozusagen eingeprägt werden. Und Gott möchte so arbeiten. Das, was wir erfahren haben mit Gott, was unsere Augen sozusagen gesehen haben, das wollen wir nicht für uns behalten, sondern das soll uns persönlich festigen in der Nachfolge, aber wir wollen es auch weitergeben an die nächste Generation. Wir gehen mal weiter zu unserem Ohr. Hiob sagt, 12. Kapitel, 11. Vers, prüft nicht das Ohr die Rede. Das Ohr ist tatsächlich uns doch gegeben, ja, dass wir prüfen sollen. Was tritt alles an mich heran? Und hier soll genauso das Gewissen prüfen, es soll ausschlagen. Ist etwas Gutes, dann nehme ich das auf, das ist gut. Aber wenn etwas nicht gut ist, dann lieber doch nicht. 5. Mose 18, ab Vers 18. Ich will ihn, einen Propheten, wie du bist, aus ihren Brüdern erwecken und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Wer aber meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Von welchem Propheten ist hier die Rede, meine Lieben? Hier ist von Jesus Christus die Rede. Jesus Christus kam auf unsere Erde und er hat gesprochen. Und er hat nicht nur gesprochen, sondern er hat uns tatsächlich auch sein Wort hinterlassen, ja, die wir nennen, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Und wir dürfen jetzt das Ganze lesen und wir dürfen das Ganze auch hören. Und in dem Moment, wo wir eben dem Wort nicht gehorsam sind, das ist ungehorsam, und ungehorsam ist ja auch Sünde. Es gibt aber einen Bereich, wo wir nicht nur Jesus, sein Wort auch ablehnen, was Sünde ist, sondern Apostel Paulus, er sagt uns in 2. Korinther 12, Denn ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht finde, wie ich will, und ihr mich auch nicht findet, wie ihr wollt, dass Hader, Neid, Zorn, Zank, Afterreden, Ohrenblasen, Aufblähen, Aufruhr dabei. Dass mich, wenn ich abermals komme, mein Gott demütige bei euch und ich müsse Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben. Hier spricht jetzt Apostel Paulus nicht zu Menschen, die Jesus Christus ablehnen, die sein Wort nicht hören wollen, sondern er spricht zu Gläubigen, die aber ihr Herz nicht bewahrt haben. Und er führt hier zwei Dinge, Afterreden und Ohrenblasen. Es sind ja Menschen, die hinter dem Rücken, ja, über einen Menschen, einem anderen etwas erzählen. Das ist ja Afterreden. Und die eine Sache ist ja, dass dieser Mensch, ja, diese Sünde begeht und über den anderen erzählt, aber das Leben wäre ja nicht so interessant und nicht so spannend, ja, wenn nicht jemand da wäre, der tatsächlich sein Ohr neigen würde und dem auch zuhören würde. Und darum ist dieser Gedanke des Ohrenblasens, ja, so man erzählt verschiedene Sachen und wir nehmen das alles auf in uns. Und genauso wie Eva, ja, wo Satan hat angefangen, Zweifel zu sehen, dass wir dann sagen, okay, vielleicht ist an der Sache doch etwas dran. Ja? Vielleicht ist da doch etwas dran. Das heißt, das ist ein Kanal, wo etwas reingeht, wir bewerten das Ganze und es macht aber etwas mit unserem Herzen. Wie ist es, meine Lieben, wenn wir unter ja, Weltmenschen auch sind. Wir sind ja eben nicht von der Welt, aber wir sind doch in der Welt. Ja? Das heißt, uns umgeben Menschen, die Gott nicht dienen wollen. Und sie gehen ja manchmal mit ihrer Sprache nicht gerade zimperlich auch um. Es ist hier in Deutschland ja nicht so verbreitet, will ich so sagen, ja. Aber all diejenigen, die in der Sowjetunion, in Russland aufgewachsen sind, die wissen jetzt, von was ich rede. Wie Menschen, die wirklich Schimpfwörter eins nach dem anderen benutzt haben und sie haben mit Schimpfwörtern nur eine natürliche Sache beschreiben wollen. Ja? Das war so tief drin in ihnen, dass man ja eigentlich beide Ohren zuschließen auch musste. Aber wisst ihr, dieses Prinzip, das bleibt immer noch erhalten. Psalm 1, Vers 1, wohl dem Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter auch sitzen. Lasst uns meiden alle Orte, wo wir diesem Einfluss, diesem schlechten Einfluss ausgesetzt sind. Wo Spötter da sitzen, die über Gott, über die geistlichen Dinge vielleicht verächtlich sprechen. Wo Menschen da sind, die vielleicht über andere Kinder Gottes versuchen, Schmutz zu werfen, die so zweideutig anfangen, die nicht so offen kommen. Ja? So, ich möchte dir nur so im Vertrauen so, ja, etwas sagen, da ist eine Sache, behalte es nur für dich. So fängt Satan zu arbeiten. Was hören wir uns aber noch an? Da ist ein Bereich, der für manche, glaube ich, relevant ist, für die andere spielt es keine Rolle. Das ist der Bereich der Musik. Die Frage ist, welche Musik hören wir tatsächlich an? Es ist ein großes, ein spannendes Thema, da werde ich jetzt nicht darauf eingehen, aber eins müssen wir wissen, dass alles, was in unsere Ohren eingeht, das hat direkt Auswirkungen auf unser Herz. Und jemand hat eine Aussage gemacht, und das betrifft besonders unsere jungen Leute. Der hat so gesagt, die Musik, die du zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr hörst und die dir gefällt, die wird dein ganzes Leben gefallen. Musik prägt uns. Sie prägt uns und darum ist es auch hier wichtig, dass wir unterscheiden das Ganze. Es ist nicht egal, was wir hören. Es ist, wie gesagt, ein Thema, das sehr, sehr weitläufig auch ist. Und ich bin persönlich sehr, sehr dankbar, dass wir letzte Woche die Musikverantwortlichen getroffen haben, sich auch überörtlich, dass sie angefangen haben zu sprechen, was wirklich wichtig ist. Und das ist ja nur der Beginn dessen, weil dieses Thema, das ist so unterschwellig. Ja? Es wandert rein, ich sag mal, in die Gemeinden. Und wisst ihr, das Thema ist nicht nur so, früher hat man irgendwie gesagt, ja, das ist weltliche Musik und das ist geistliche Musik. Heutzutage wird das Ganze ja schön verschleiert, vermischt. Ja? Es gibt geistliche Rockmusik. So, ist das jetzt geistlich oder ist es weltlich? Da kommen die Fragen auf. Und Menschen kommen durcheinander. Satan verpackt es so schön, und er tut unseren Geschmack sozusagen festigen, und dass wir sagen, ja, die Musik, die ich jetzt höre, von klein auf, die mag ich, und irgendwann mal sage ich, das Ganze muss auch in der Gemeinde gesungen werden. Das ist einfach die Folge, die eintreten werden, wenn wir hier nicht rechtzeitig auch aufpassen, eben was wir auch hören. Hiob sagt in dem 12. Kapitel, Vers 11, nicht nur prüf nicht das Ohr die Rede, sondern er sagt, genauso wie der Mund die Speise schmeckt. Das heißt, der Mund, er schmeckt, er genießt die Speise. Aber dieser Sinn, der Geschmack, der soll uns auch helfen zu unterscheiden. Und der Jesus, er sagt so, es steht geschrieben, als er versucht wurde von Satan, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes auch kommt. Wir haben dieses natürliche Brot, das Essen, was wir über den Mund einnehmen, und das soll zur Stärkung unseres Körpers auch dienen. Und genauso soll auch die geistliche Speise eine Stärkung für uns sein. Jedes Wort, ja, was aus dem Mund Gottes kommt, ist dazu da, dass wir wirklich kräftig, dass wir stark auch werden. Dieses Wort ist uns, denke ich, auch aus den Psalmen sehr bekannt. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Was bedeutet schmeckt? Das bedeutet ja, wenn ich Gottes Wort lese, wenn ich es höre, wenn ich seine Verheißungen in mich aufnehme, ja, wenn ich es verdaue, dann ist es so tatsächlich, wohl dem, der auf ihn vertraut. Wir schmecken das Ganze. Ja? Das ist nicht nur, dass wir es sehen, dass wir es nur hören, sondern wir verarbeiten, wir nehmen es tatsächlich in uns auch auf. Und dann der Gedanke auch aus 1. Johannes 1, Vers 1. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Da sagt der Jünger Johannes, über wen spricht er hier? Er spricht über das Wort, und das ist ja Jesus Christus. Und wir können einerseits es jetzt wörtlich nehmen. Sie haben Kontakt gehabt, ja? Johannes hat wirklich das Wort Jesus Christus betastet. Aber was hat es für seine Nachfolger, für uns alle zu tun? Jesus Christus ist ja nicht mehr auch hier. Können wir das Gute, das Gott eben durch das Wort geschaffen hat, auch betasten? Wir können die Natur sehen, wir können die Natur betasten. Das ist etwas, das ist, ja, was Gott gewirkt hat, das ist sein Werk. Und für uns, denke ich, ist hier die Anwendung, das sind auch die Werke, die wir tun, unser Wandel. Ja? Wir können das Ganze betasten, wir können es in gewisser Weise fühlen, wie ein Mensch wandelt. Wie sind unsere Werke? Sind es wirklich gute Werke, die wir tun, wo andere Menschen das Ganze betasten und dann an uns sozusagen die Güte, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes erkennen und so durch unseren Wandel zu Christus geführt werden? Wir haben die Möglichkeit. Das ist Gottes Weg, wie er arbeitet an Menschen, ja? Dass wir Gutes tun anderen, dass sie es betasten, wirklich in der Praxis. Aber wir haben auch dieses Sprichwort, dass wir sagen, man hat die Hände schmutzig gemacht. Kennen wir das? Man hat die Hände schmutzig gemacht. Und da meinen wir nicht nur jetzt im Natürlichen den Schmutz, sondern man hat etwas betastet, man hat die Sünde betastet und darum die Hände auch schmutzig gemacht. Also Gott arbeitet auch über diesen Sinn und genauso auch Satan. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen und uns zwei Bibelverse mitgeben. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Und Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Eifer, denn davon geht das Leben aus. Gott in seinem Heilsplan hat ja Jesus Christus als den Retter geschickt. Wenn wir ihn aufnehmen, dann verändert er unser Herz. Aber meine Lieben, wir können uns dann nicht ausruhen und sagen, ja, ich bin jetzt, ich habe die Gnade Gottes erfahren und jetzt kann ich leben, wie ich will. Sondern wir müssen auch hier mit Gottes Kraft, mit Gottes Gnade auch unser Herz bewahren. Das ist auch etwas, was wir tun müssen. Und darum ist es ganz wichtig, dass unser Gewissen nicht abweicht, ja, dass die Grenzen nicht verschoben werden, sondern dass es allein auf dem Wort Gottes auch ausgerichtet wird. Und dann werden wir eben beurteilen, all das, was auf uns auch einströmt, über die Augen, über unsere Ohren, über unseren Mund, welche Speise nehmen wir zu uns? Geistliche Speise, ja? Ist es gute Speise, ist es schlechte Speise? Das soll eben auch geprüft auch werden und darum aus Sprüche dieser Gedanke, behüte dein Herz mit allem Eifer. Das ist nichts, was wir irgendwie so sagen müssen, naja, vielleicht wie wir in unseren E-Mails oder vielleicht anderen Dingen, dass wir sagen, ja, ich vielleicht einmal im Monat durch mein E-Mail-Postfach aufräumen, ja, vielleicht gewisse Spam-Mails oder sonst wie, was so alles reinkommt, ich lösche das oder irgendwie so. Das funktioniert nicht so, sondern wenn wir einen Bund mit den Augen geschlossen haben, wenn wir einen Bund mit den Ohren, mit allen Sinnen geschlossen haben, dann bedeutet es, sobald die Versuchung an uns herantritt, dass wir sofort die richtige Entscheidung treffen auf Grundlage des Wortes Gottes. Gott segne uns. Amen.